Hallo ihr Lieben, heute habe ich Silke Hörholz zu Gast, die habe ich bei der OBM 2021 kennengelernt. Sie schreibt Regionalkrimis, die in der Oberlausitz spielen. Der Hauptcharakter ist Julia Eisler, sie ist eine Rechtsanwältin und sie ist eher zufällig dazu gekommen, Ermittlerin zu werden. Hallo Silke, wie geht's dir?
Mir geht's prima. Ich habe mich schon auf heute gefreut und bin natürlich aber auch etwas aufgeregt, wie das immer so ist.
Ich bin immer aufgeregt. Ich glaube, das hört auch nie auf.
Ich glaube auch. Das gehört so ein bisschen dazu. Da sind wir in einer Wohlspannung.
Ja, genau, das stimmt. Ja, dann fangen wir doch mal an. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, eine Rechtsanwältin als Ermittlerin einzubinden ins Buch?
Tatsächlich, als ich mit dem Schreiben dieses Krimis angefangen habe, des ersten Krimis, also der Emily, das ist ja der erste Fall, ist eine Bekannte aus unserer, also eine Freundin der Familie, gerade mit ihrem Jurastudium fertig geworden und wusste nicht so recht, wie sie als Rechtsanwältin starten sollte. Und da hat ihr Vater ihr aus Verlegenheit eher ein Büro zu Hause eingerichtet. Und da waren ihre ersten Fälle tatsächlich so Nachbarschaftskonflikte, Verkehrsdelikte. Also tatsächlich hat es das gegeben. Und die ist heute eine Leserin von mir und liest auch in einem Buchclub. Ja, also die haben auch einen Buchclub, weil sie das weiß, dass sie quasi als mit ihrem Berufsstart, mittlerweile ist sie eine gestandene Anwältin in einer großen Kanzlei, aber das war ihr Berufsstart. Ne? Und da dachte ich, was wäre, wenn, wie das Krimi-Autoren immer machen, was wäre, wenn diese kleine Anwältin auf Familiengeheimnisse stößt, auf alte Kriminalfälle stößt. Ja, ob das sich hinter der Fassade der nachbarschaftlichen Romantik so manches Verbrechen verbirgt. Ne? Also das ist quasi der Auslöser gewesen, dass ich keine Kriminalistin genommen habe, sondern eine Rechtsanwältin.
Ich finde das eigentlich ganz gut, weil Krimis mit irgendwelchen Kommissaren und so gibt es ja zur Genüge. Und ich finde, das passt da einfach, auch wie sie da reingerutscht ist. Das war, fand ich richtig gut.
Schön.
Ja, hast du denn irgendeine Lieblingsfigur und warum ist das so?
Bis jetzt war und ist es eigentlich immer noch eine Nebenfigur, und zwar die der Trude. Die Trude ist eine Freundin und langjährige Gefährtin von Julias Großmutter und sie wohnen im Haus von Trude. Dort ist auch Julias Büro. Und wie es dazu kam, das wird zum Beispiel dann im dritten Fall mal beleuchtet. Also die Familiengeschichte von Trude und Elamer. Aber die Trude, die ist so ein herzerfrischender Oberlausitzer Charakter. Ne? Sie ist total neugierig, aber hat das Herz auf dem rechten Fleck. Ist für Julia eine Sonderermittlerin, weil sie kann den ganzen Dorftratsch erfassen und weitertragen und mit Hilfe von Trude können wir quasi in die Dorfgemeinschaft hineingehen und mal so ein bisschen horchen, was so hinter den Kulissen alles stattfindet und wie alles zusammenhängt. Ja, also meine Miss Marple.
Dann hast du doch bestimmt auch eine menschliche Vorlage für Trude, oder? Oder eine Zusammenstellung von mehreren Leuten?
Eine Zusammenstellung ist das eher, ganz genau, ja. Wir hatten mal eine Haushälterin, die wir die Mumme genannt haben. Das ist so ein kleines bisschen Trude, aber eigentlich ist das eine Zusammensetzung vieler Charaktere und die eben gewiss nicht einfach sind, aber dennoch liebenswert, ja. Und deswegen ist die Trude eine Figur des Narren, des weisen Narren, ja. Und ich denke, solche Figuren müssen auch immer sein in einer guten Geschichte.
Es muss was Erfrischendes dabei sein, finde ich.
Ja, eben, ne? So sehe ich auch so. Ja, und das ist meine Trude.
Und wie ist es mit Julia? Hat sie irgendwelche Charaktereigenschaften von dir oder von jemandem, den du kennst? Oder gar von dieser Rechtsanwältin, die Vorlage war?
Die erste Kritik, die ich mal von einem Journalisten bekommen habe zur Julia, also hier Buchbesprechung, dort hat er gesagt, die Julia, die wäre so herzerfrischend normal. Also, dass sie gar nicht so über übernatürliche Kräfte verfügt oder, ja, sondern sie ist eigentlich völlig normal. Und insofern, ja, ich glaube, ich bin auch völlig normal. Also meistens über weite Strecken. Ja, genau. Aber was verbindet mich mit Julia? Die Liebe zum Laufen, das ist eigentlich das Einzige. Und Was mich mit Julia total verbindet, das ist ihr Familiensinn. Es sind ja immer Familiengeschichten auch, ne? Und Julias Familie, das ist ihr Ermittlerteam, das ist ihr Background und auch die Leute, mit denen sie sich reibt am meisten. Und ich habe den ersten Roman auch meiner Familie gewidmet, weil ohne die wären all die Geschichten nicht entstanden. Ne? Also,
ja, das kann ich mir vorstellen.
Das verbindet mich auch mit Julia. Ansonsten ist sie viel schlanker und größer als ich. Das kann man. Ja, genau.
Schön, dass man sich seine Charaktere aus den Büchern selber zusammenbauen kann, wenn sie haben möchte.
Eben, das ist doch genial, ja. Oder? Schon allein deswegen lohnt es sich zu schreiben.
Ja, das stimmt allerdings. Naja, bei mir ist es ja so, wenn ich ein Buch lese, sehen die Charaktere auch immer anders aus als im Buch. Die haben irgendwann ein Eigenleben. Keine Ahnung, ob das bei anderen
auch so ist. Soll es auch sein. Genau. Und ich habe mich eigentlich auch mit der Beschreibung von Julia ziemlich zurückgehalten, damit sich jeder ein eigenes Bild machen kann. Ne? Auch vom Paul, also eigentlich auch, dass er sportlich ist und seine Brille trägt. Aber ansonsten, die Haarfarbe von Julia habe ich nie erwähnt.
Also bei mir ist sie blond.
Siehst du? Genau. Und ich hätte so eher so ein bisschen dunkleres, also so dunkelblond, ne, hätte ich so gedacht. Also auch da nichts Spektakuläres mit buschigen roten Haaren oder sowas, wo man sofort denkt, ha, na, nein, es ist tatsächlich, habe ich da viel Raum gelassen für die Vorstellung. Und bei den Schauplätzen ist das ja ähnlich, obwohl so alles in der Oberlausitz angesiedelt ist, haben mir manche, wenn ich Lesungen gemacht habe hier bei uns in der Region, und ich habe ja meinen Kirchsteig zum Beispiel in Finkendörfel, ist ja alles fiktiv, aber ich habe so Wege bei mir in Solland, wo ich wohne, natürlich in Erinnerung oder in Löbau, wo ich gearbeitet habe. Und dann sagte mir doch eine, wirklich aus einem völlig anderen Winkel der Oberlausitz, also wissen Sie, wie Sie das beschrieben haben, ich bin da wirklich unseren Kirchsteig lang gelaufen und war dort an der Stelle, wo, also sie hatte ihre eigenen Bilder und so muss das sein. Ja, also dass der Leser wirklich in seinen eigenen Film gerät und Orte vor Augen hat, wo er sich die Geschichte vorstellen kann. Ne?
Toll. Das ist eine große Kunst, wenn man das kann.
Dankeschön.
Ja, dann habe ich noch ein paar Fragen oder eine Frage erstmal zu den Titeln. Also der erste Teil ist der Emily, da kann ich mir schon was drunter vorstellen. Ich habe ihn ja auch schon gelesen, also konnte ich mir vorher auch was vorstellen. Der zweite Teil heißt der Hexenbrenn, da kann man auch so ein bisschen was ableiten. Aber Recht wie Wasser, Teil 3 und was dir den Atem nimmt, Teil 4, ist mir total abstrakt. Wie sind denn die Titel entstanden? Und sie haben ja sicher einen direkten Bezug zum Buch, aber ich kann es nicht so greifen.
Genau. Und es gab auch große Diskussionen zu der Titelwahl. Beim dritten Fall, Gott sei Dank, hat meine damalige Verlegerin hinter mir gestanden, weil das über drei Ecken, dafür steht Agatha Christie.
Okay.
Tatsächlich Pate. Ich liebe Agatha Christie-Krimis und einer meiner Lieblingsfälle ist die Nemesis. Ich weiß nicht, ob du den Krimi-Fall kennst, wo sie von einem verstorbenen Multimillionär, die Miss Marple wird von einem verstorbenen Multimillionär aufgefordert, ein Verbrechen aufzuklären, das er immer seinen Sohn verantwortlich gemacht hat. Mhm. Und es hat ihn aber keine Ruhe gelassen. Und sie soll eben seine Nemesis sein. Das ist die Göttin der Gerechtigkeit, aber nicht hier Justitia, sondern die dafür sorgt, dass Unrecht wieder gut gemacht wird. Und das war der Hintergedanke dieses dritten Falls. Aha. Ein Unrecht aus Kriegstagen soll nach vielen, vielen Jahren dem Recht endlich zugeführt werden. Mhm. Und das wird ja durch die Flutkatastrophe kommen ja diese beiden Leichen da durch einen Erdrutsch zutage und das Unrecht wird offenbar. Und dieser Text, Recht wie Wasser, der stammt aus einem Zitat aus diesem Miss Marple-Krimi. Ne? Also das ist ein Bibelzitat.
Ach so.
Ne? Das Recht fließe wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein starker Strom. Das war quasi das Leitmotiv von Miss Marple und Agatha Christie und auch von diesem dritten Fall.
Da wäre ich ja gar nicht drauf gekommen.
Ja, das ist tatsächlich, aber ich danke für die Frage, weil es ist mir tatsächlich wichtig gewesen, diesen wirklich sperrigen Titel zu verteidigen. Und dieses Bibelzitat habe ich auch vorangestellt. Natürlich nicht die Geschichte mit der Nemesis und Agatha Christie und so, aber das Bibelzitat schon. Ne? Und weil es eben ein reißender Strom war, der da sich durch das Dorf gewälzt hat und so viel zerstört hat und so viel Unrecht auch ans Licht gebracht hat. Ne? Deswegen war mir das wichtig, dass irgendwann Recht fließe wieder wie Wasser. Und das steht dann auch auf dem Klappentext hinten drauf. Ne?
Ach so.
Bis endlich Recht fließt wie Wasser. So dass das dann ein bisschen erläutert wird auch.
Ja, das habe ich gar nicht in Zusammenhang gebracht. Ich habe ja die Bücher hier.
Ja, das ist klar. Ja, da ist schon der Titel ein Rätsel, da siehst
ja,
du
ja. Ja, genau. Und beim vierten Teil?
Und beim vierten Fall, da geht es tatsächlich darum, es geht ja um Stalking. Ne? Also es geht um einen Stalking-Fall und um eine verschwundene Frau. Und sowohl die Julia als auch eine der Töchter dieser verschwundenen Frau wissen, was Panik bedeutet. Wenn ich bedrängt werde von einer unbekannten Gefahr, ne? Bei Julia ist es die Angst, ihr Kind zu verlieren. Ne? Das zieht sich ja durch alle Fälle. Sie hat ja schon mal ihr erstes Kind verloren am plötzlichen Kindstod. Und jetzt, wo sie ihr Töchterchen hat, hat sie panische Angst, dass der was zustößt. Ne? Und das ist das, was ihr den Atem nimmt.
Ah, okay.
Und der anderen Hauptfigur in diesem vierten Krimi, der Mia, die wird gestalkt. Die ist vor einem Stalker geflohen. Sie hat sich jetzt wieder nach Finkendörfel in ihre alte Heimat zurückgezogen und wird dort wieder gestalkt. Ne? Und das versetzt das Ganze. Die alte Angst kommt da wieder. Das ist übrigens der Grund, warum Julia überhaupt ermitteln darf, weil sie sich bereit erklärt, auch den Stalking-Fall zu übernehmen.
Ach so. Ja,
ansonsten will die Familie nicht, dass nach der Mutter gesucht wird. Also
Das
ist ganz seltsam. Also auch viele Rätsel.
Ich muss tatsächlich wirklich mal weiterlesen. Ich habe ja nur den ersten Teil bisher gelesen. Und der hat mir ja schon gut gefallen.
Ja, da lade ich dich doch ein.
Ja.
Schön, wenn ich dich neugierig mache und andere Leser vielleicht auch.
Ja, das würde ich ja hoffen. Den vierten Teil, was dir den Atem nimmt, ist dem Wald gewidmet. Warum ist das so?
Also bei uns hier in der Oberlausitz, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, ist ein gewaltiges Waldsterben im Gang. Und ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich so gerne laufe und die Wälder sind mein Refugium, wo ich ganz viel Kraft immer tanke. Und jetzt wird uns dieses Refugium, ja, ist am Sterben. Ne? Also ist völlig in einem beklagenswerten Zustand. Das sieht aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Also viele, man kennt sich manchmal gar nicht mehr aus. Ne? Und unter diesem Eindruck habe ich etwa diesen vierten Fall dem Wald gewidmet, so wie ich den ersten Fall meiner Familie gewidmet habe. Ganz einfach, weil es mir lieb und teuer ist. Es geht aber nicht um den Wald, sondern der Wald ist nur die Bühne für den vierten Fall. Ne? Also einige Figuren arbeiten im Wald, sind ganz eng mit dem Wald verbunden durch ihre Arbeit, durch ihre Firmen. Ja, und ja, wie gesagt, er ist die Bühne, der Wald.
Ich finde, dann kann man ihm auch mal ein Buch widmen.
Genau. Und ich habe mich, als ich das geschrieben habe, war mir schon sofort klar, dass ich vor jedes Kapitel ein Waldgedicht stelle. Ich habe das bei der P.D. James, die hat das immer, also häufig gemacht bei ihren Krimis von dem Kommissar Dalgisch. Ich weiß nicht, ob du die Bücher von P.D. James kennst. Nicht so. Ne? Und das hat mich schon immer fasziniert, dort ein kleines Gedicht oder ein Auszug eines Gedichtes vor ein Kapitel zu stellen, quasi wie so ein Vorspann, ne, wie so ein Einschwingen in das, was geschieht.
Ich mag das auch.
Und das sind Waldgedichte und ich war ganz erstaunt, dass es nicht nur die Romantiker sind, die ganz viele Waldgedichte geschrieben haben, aber die modernen Autoren, die zeitgenössischen Autoren, auch wundervolle Waldgedichte. Also das hat mich sehr berührt und ich danke allen Poeten, die Verstorbenen und die Lebenden, die uns damit beglückt haben. Und das erste Feedback der Leser war auch durchweg positiv. Die sagen, das ist so berührend, so ergreifend, diese Gedichte vorher. Ne?
Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt.
Ja.
Ja, du wirst es ja dann spätestens hören, wenn ich es gelesen habe und auf meinem Blog vorstelle.
Das hoffe ich stark. Sehr schön.
Jetzt würde ich gerne ein bisschen was Persönliches über dich erfahren. Und zwar bist du ja Trauerbegleiterin. Mhm. Ich habe das schon ganz oft gehört, aber ich kann mir nicht so wirklich viel darunter vorstellen. Was machst du da?
Ja, also wie das der Titel schon sagt, wir begleiten Menschen, die einen Verlust erlitten haben. Ne? Und normalerweise ist ja Trauer keine Krankheit, sondern eine Fähigkeit, mit einem Verlust leben zu können, weiterleben zu können. Ja? Durch unsere gesellschaftlichen Veränderungen, die wir haben, gibt es aber immer mehr Vereinzelungen. Die Netzwerke, die Familien brechen weg, sind viele allein oder ganz einfach überfordert, weil Patchwork-Familien da sind, also keine Strukturen mehr so über die vielen Generationen vorhanden sind, so dass diese Menschen ziemlich allein gelassen werden. Und da bietet sich eine Trauerbegleitung an. Entstanden ist diese Bewegung mit meiner Kollegin Veronika, gebe ich seit 2011 Kurse für Hospizler. Also wir haben ja einen sehr aktiven Hospizdienst bei uns in der Oberlausitz. Die Diakonie engagiert sich da sehr. Und wir bilden, wie gesagt, ehrenamtliche Hospizhelfer aus oder Hospizler aus, die Sterbende begleiten. Und da sagen die eben auch, also wir begleiten die Familien und die Sterbenden bis zum Tod. Ja, und dann lassen wir sie allein. Ne? Dann, wenn die uns gerade brauchen, dann lassen wir sie allein. Und so ist schon ziemlich zeitnah, 2013 haben wir schon mit der ersten Ausbildungsserie begonnen, Trauerbegleiter zu qualifizieren. Mittlerweile sind wir auch beim Bundesverband Trauerbegleitung als Qualifizierende anerkannt und die Kurse sind voll. Also das nimmt kein Ende. Ne? Wir haben jetzt nächstes Jahr startet der nächste. Da sind jetzt schon 10 Bewerbungen von 12 freien Plätzen und da siehst du, wie stark dieser Bedarf ist. Ne?
Nimmt einen das nicht im Alltag total mit? Ich könnte da gar nicht abschalten.
Nein, das kann ich gut. Also ja, ich bin ja auch Psychotherapeutin und das muss man können. Also ich denke mal, dass du dich gut abgrenzt und sagst, ich gehe da nicht, ich lasse das dort, wo es hingehört. Ne? Okay. Genau. Ne? Und in Notfalls haben wir auch Supervision, ne, wo wir dann Fälle, die einen wirklich so ergreifen, nicht mehr loslassen, dann gehört das tatsächlich in die Gruppe und eine Draufsicht, ne? dass man das wieder gut einordnen kann. Okay. Ja, sonst könnten wir nicht da sein. Ne?
Ja, ich stelle mir das wirklich schwierig vor. Ich wäre da kein Typ für.
Ja, witzigerweise ist der erste Fall, meine Kollegen, die nehme ich eher so als Krimi-Autorin wahr, und also hier im Bundesverband, und da hat mal eine Kollegin vom Bundesverband meinen ersten Fall gelesen und das sagt sie, du, das ist doch ein Buch über Trauer. Ne? Und da hat sie gar nicht so Unrecht.
Ja, ein bisschen schon.
Die Julia, sie hat ja ihr Kind verloren und die Ehe ist in Gefahr. Also das sind ganz viele Verlustreaktionen, die viele Menschen kennen, die in einer ähnlichen Situation waren. Ne? Und ich denke mal, es ist gut, wenn dem auch literarisch Raum gegeben wird.
Ja, ne? Das stimmt. Ach, man konnte sich auch richtig gut reinversetzen, finde ich. Also mir ging es so. Ich habe gelesen, dass du ein neues Projekt angefangen hast. Möchtest du darüber schon reden?
Ja, das mache ich gern. Genau, es ist wirklich noch in den Babyschuhen. Die Charaktere, die sind aber schon ganz lange in meinem Kopf. Und zwar verlasse ich mal die Julia und ihre Finkendörfler und habe eine neue Ermittlerin, die eine wirkliche Kriminalistin ist und ein Handicap hat. Er hat Winzling als Zweijährige mit knapper Not einen Autounfall überlebt und war schon immer ein sehr spirituelles Kind gewesen, also mit einer starken geistigen Bindung und galt als sonderbar. Mittlerweile ist sie eine junge Kriminalistin geworden und bei einem Einsatz ist sie lebensgefährlich verletzt worden, hat eine Nahtoderfahrung und ihre geistige Gabe mutiert zu schrecklichen Visionen, von denen sie so heimgesucht wird, dass sie um ihre geistige Gesundheit fürchtet. Und in dem Buch geht es darum, wie gelingt es ihr, wieder die Kontrolle über ihr Leben zu bekommen, weil ihr Stiefvater will sie entmündigen lassen, um auch an ihr Vermögen zu kommen. Sie hat also geerbt von ihrem Vater, von ihrem leiblichen Vaters Familie. Und der ist da so ein bisschen erpicht drauf, die Kontrolle zu übernehmen und sie entmündigen zu lassen, weil sie geistig nicht zurechnungsfähig ist. Also das ist so der Spannungsbogen dieses ersten Falls einer Serie, die auch um Kriminalfälle sich dreht, auch um Cold Cases, also um wirklich um vergangene Verbrechen, die nicht aufgeklärt worden sind, aber dennoch mit ihrer dunklen Energie noch spürbar sind. Also wie so ein ungelöstes Rätsel. Ne? Also das wird so ein bisschen mystischer, dennoch, also wie sagt man, mystischer Realismus, sagt man so dazu, ne? Zu diesem Genre, weil sie macht die Bekanntschaft eines Geisterjägers.
Okay.
Oder will es das? Und der hilft ihr, den Fall zu lösen, um den es hier geht. Und gleichzeitig lernt sie eben auch, ihre Visionen zu beherrschen. Ne? Dass sie nicht von den Visionen beherrscht wird, sondern sie lernt, mit diesen Eingebungen, mit diesen Visionen, die sie da hat, diese schrecklichen Visionen von Verstorbenen, ne, mit denen klarzukommen. Also das ist so quasi der Spannungsbogen.
Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Wann wird es dann ungefähr erscheinen, weißt du das?
Also ich hoffe im Herbst, dass es zur Frankfurter Buchmesse rauskommt. Mhm. Das wäre schön, das will ich als Self-Publisherin rausbringen. Also E-Book und Taschenbuch in Eigenregie.
Ah, okay.
Das ist mein erstes, eigentlich mein zweites. Aber das erste, was ich als Self-Publisherin rausgebracht habe, das ist mit meiner Kollegin Jana Thiem zusammen.
Ah.
Genau, da haben wir ein Weihnachtsbuch rausgebracht, die Rauhnächte.
Ach, genau.
Die Rauhnachtsgeschichten genau. Na, genau. Ja, aber ansonsten habe ich ja nur die E-Books als Self-Publisherin und meine Taschenbücher, die sind beim Oberlausitzer Verlag erschienen.
Und was dir dann Atem nimmt, ist aber auch noch nicht als Taschenbuch erschienen. Das war richtig, oder?
Doch, ja, das ist jetzt erschienen und auch erhältlich.
Juhu!
Juhu! Ganz genau. Ja, da hat aus welchen Gründen auch immer irgendjemand auf der Leitung gestanden. Jetzt kann man das aber tatsächlich online oder in den Buchläden auch als Taschenbuch erwerben.
Sehr gut.
Viele Menschen mögen ja lieber ein Buch in der Hand, so richtig, ne?
Ja, bei mir ist das ja unterschiedlich. Ich habe mal E-Book-Phasen und dann habe ich mal wieder Phasen, wo ich normale Bücher lese. Das ist total unterschiedlich.
So geht es mir auch, ja. Ich liebe beides, ne? Und das ist einfach schön, wenn man eine ganze Bibliothek in der Handtasche mitnehmen kann.
Ja, total super. Und ich habe ja auch noch zwei
eine
Reader.
Eine schöne Erfindung.
Ah. Man muss ja für alles gerüstet sein.
Schön.
Ich habe noch eine weitere Frage. Und zwar kommst du ja aus der Oberlausitz und deswegen sind deine Bücher da angesiedelt. Wenn ich jetzt dich besuchen würde, was würdest du mir zeigen?
Ach, ich würde dich mit nach Bautzen nehmen. Da gibt es Katakomben, also diese ganze Stadt. Und ich habe jetzt das große Glück, eine Führung mitmachen zu können. Mit meinen Krimi-Kolleginnen hier. Wollen wir mal wirklich Bautzen von unten sehen. Und in diese Kasematten, da hat es ein gefürchteter und sehr beliebter Räuberhauptmann aus unserer Ecke, der Karasek. Mhm. Ja, das war so eine Art Robin Hood.
Ja.
Und um den ranken sich viele Legenden. War auch ein ganz schöner Weiberheld und ja, und raffiniert. Aber irgendwann haben sie ihn halt doch gegriffen und er ist dort inhaftiert gewesen.
Ah, okay.
Mhm. Genau, also das würde ich dir zeigen. Dann würde ich dich ins Zittauer Gebirge entführen. Da gibt es die Burg Eubin und die ist ein Schmuckstück. Ja, ein Kloster war das gewesen und also unbedingt dort mal eine Führung würde ich mit dir machen. Das ist mir auch mal vergönnt gewesen. Also das ist ein mystischer Berg und die Burg, die ist, steckt voller Geheimnisse. Ist nur noch eine Ruine.
Wollte ich gerade
und trotzdem,
fragen.
In der Ruine gibt es so eine große Kathedrale, also die Ruine einer Kathedrale und dort führen Künstler Musikstücke auf. Und das ist so mystisch, wenn man da hochkommt und die hört diese Klänge und dieses alte Gemäuer und dieser Blick über diese Berge und die tiefen Schluchten. Es ist zauberhaft.
Das klingt auf jeden Fall schön.
Etwas ganz Romantisches.
Ja.
Ja.
Da würde ich sofort mitkommen.
Ja, genau. Also, wir hätten hier viel zu entdecken. Aber das waren nur zwei Beispiele. Genau. Ich würde dich auch nach Soland auf die Kälbersteine nehmen. Das ist auch so ein Berg, wo ich immer laufe.
Ja.
Ne? Genau. Also im 30-jährigen Krieg sind hier viele Söldner durchgezogen und dort oben hat man das Vieh versteckt. Es war so ein bisschen abseits und deswegen Kälbersteine.
Ach so, okay.
Ja, genau. Da gibt es natürlich auch viele Gespenster da oben und Wolfsgruben und so weiter.
Das klingt auf jeden Fall interessant. Ich mag ja so solche Sachen gerne. Wie entstehen denn die Ideen für deine Bücher? Weil du hast ja gerade gesagt, du bist oft in der Natur, wenn du laufen gehst oder so. Hast du dann irgendwelche Geistesblitze oder sind das irgendwelche Sachen, die du irgendwo erlebt hast und dann weiterentwickelst?
Ja, sowohl als auch. Also ich glaube, weniger beim Laufen, da da kaue ich die Geschichten eher durch. Mhm. Ne? Aber Ideen bekomme ich meistens, also für die Krimis kann ich sagen, zu 90% aus Gerichtsberichten.
Ah, okay.
Die manchmal schon jahrelang zurückliegen. Und ich denke aber immer, ach, das hat mich so berührt, dieser Fall. Da machst du mal eine Geschichte draus. Ja? Und dann braucht es aber noch, wie bei einer chemischen Reaktion, braucht es noch einen Katalysator, irgendein zweites, eine Mordmethode oder ein Geheimnis, was mir zu Ohren kommt. Oder irgendetwas, was mich fasziniert. Und da denke ich, ha,
jetzt habe ich's.
Das ist der magische Moment. Jetzt habe ich es. Jetzt setzt die chemische Reaktion ein und dann geht das los. Ne? Und dann entstehen die Geschichte. Ne?
Hast du überhaupt Zeit zum Schreiben bei deinen vielen Sachen, die du nebenbei noch machst? Oder hauptsächlich? Für mich ja nebenbei.
Das ist wirklich ein steter Kampf. Und jetzt, wo ich gerade wieder aus dem Kursmarathon ins Schreiben zurückfinden will, merke ich gerade wieder, wie schwer das ist. Und dass ich mir wirklich wieder Stundenpläne machen muss und mich gut abgrenzen muss. Und es fällt mir echt schwer. Ne? Also ich muss dann wirklich ganz tapfer sein und mich disziplinieren.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Das ist ja, ich kann mir das schon gar nicht vorstellen, im Alltag irgendwas in der Richtung zu machen. Ich kriege es mit dem Bloggen so gerade eben hin. Und wenn ich mir überlege, ich müsste ein Buch schreiben, das wäre schon echt eine Herausforderung.
Ja, aber trotzdem, du findest Zeit zum Bloggen und das kostet auch Zeit, das ist kreativ. Also ich denke, das würdest du auch machen, als wenn es deine Priorität wäre.
Ja, vielleicht schon, ich weiß es nicht.
Genau.
Ja, ich glaube, da sind wir schon am Ende angekommen. Ich fand es schön, dass du da warst und ich freue mich auf...
Ich habe mich gefreut.
Ich freue mich auf das neue Buch im Herbst und auf die drei, die ich noch lesen möchte von der Reihe.
Schön.
Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann hier nochmal wieder im Podcast.
Genau. Eben, ich habe ja noch ein zweites Buchprojekt am Wickel.
Ah.
Vielleicht sehen wir uns da mal wieder. Und zwar werde ich zum ersten Mal ein Sachbuch auch schreiben.
Okay.
Zu einem Thema, wo ich jetzt auch einen Online-Kurs gebe. Die Heldenreise ist das. Mhm. Heldenreise zur Veränderung. Mhm. Also Veränderung meistern im Einklang mit dem inneren Kind. Mhm. Das ist so ein Buchprojekt, wo ich meine psychotherapeutischen Eigenschaften mit denen der Autorin verbinde und Märchenerzählerin und was nicht alles. Ne? Und da habe ich jetzt zum zweiten Mal einen Online-Kurs durchgeführt und da denke ich, jetzt gieße ich das mal in ein Buch und schau mal, wann das fertig wird.
Aber es erscheint alles unter deinem Namen dann, unter deinem richtigen Namen.
Ja, ja, genau. Ich hatte mal überlegt, ob ich unter Pseudonym schreibe. Mhm. Ich dachte hier, die zweite Geschichte mit dem Geisterjäger Bruder Will, schreibst du unter Pseudonym, aber jetzt sage ich mir, warum. Das ist so ein Reibungsverlust und ich stehe dazu.
Ich finde das gut.
Bin vielfältig.
Ich bin ja nicht so für Pseudonyme.
Ach, du bist gar nicht.
Nee, finde ich nicht gut.
Ja, siehst du.
Weil man einfach, wenn man denjenigen nicht so wirklich verfolgt, was ja bei der Masse an Büchern und an Autoren schwierig ist, das unter Umständen gar nicht mitbekommt. Und dann verpasst man halt ein paar Bücher und das finde ich einfach nicht so schön. Also ich möchte schon, wenn ich weiß, das ist der und der, will ich das auch lesen.
Mhm. Es ist eben, wenn man in unterschiedlichen Genren schreibt, schwierig dann zur Marke zu werden, dass man sagt, ah, das ist Sirke Hörold die Krimi-Autorin, ah, das ist Sirke Hörold die Kursleiterin oder Sachbuchautorin. Ne? Also insofern wäre es vielleicht sinnvoll, aber es ist ein Teil meines Selbstes, dass ich viele bin.
Ja, ich wollte gerade sagen, du bist ja auch vielfältig. Ja, stimmt schon.
Ja, genau.
Ja, da hast
genau,
du recht.
Und da ist das eben mit dazu.
Ja, gut. Dann Dankeschön nochmal.
Vielen Dank.
Und bis demnächst. Tschüssi.
Bis demnächst. Tschüss.
Ja, ihr habt jetzt viel über Sirke erfahren. Ich werde euch die Homepage und die Bücher in den Shownotes verlinken, damit ihr dann euch direkt informieren könnt. Tschüss.